Wir haben heute die letzte Predigt unserer Predigtreihe Erreichen. Wir haben das Gleichnis vom verlorenen Sohn intensiv angeschaut. Nehmt doch gerne noch diese Broschüren mit, wenn ihr noch keine mitgenommen habt. Da sind wichtige Punkte drin aus den einzelnen Predigten. Die Predigttexte sind nochmal drin. Fragen zur Nachbearbeitung, weil ja nächste Woche schmeißen wir die alle weg. Deswegen nehmt noch gerne was mit, um das nachzuarbeiten. Heute möchte ich mich ein bisschen lösen von diesem Gleichnis. Wir haben angeschaut, wie der Vater da ist, der die beiden Söhne liebt. Und heute versuche ich, das ganze Thema nochmal zusammenzubinden, aber mehr von anderen Bibeltexten. Vollkommen geliebt ist das Thema. Wir wollen nochmal einen Blick auf die Liebe des Vaters werfen. Der Vater, der seine Kinder liebt. Sowohl den ersten, den jüngeren Sohn, den wir als den verlorenen Sohn immer bezeichnen, als auch den älteren Sohn, der eigentlich immer beim Vater da war. Und der Vater liebt beide Söhne. Und der Vater, der liebt auch dich und mich als seine Söhne und Töchter heute. Ich möchte mit uns den ersten Bibeltext anschauen. Den haben wir auch schon mal in Auszügen gehabt in der Predigtreihe. Aus dem Römerbrief Kapitel 5, die Verse 5 bis 8. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich habe diesen ersten Punkt überschrieben mit dem Titel Lebensfundament. Was ist unser Lebensfundament als Christen? Und hier, finde ich, entdecken wir etwas von diesem Lebensfundament, was Gott uns mitgeben möchte. Und das ist tatsächlich der Punkt, Gott liebt mich. Gott liebt mich. Keine neue Erkenntnis, haben wir alle schon gehört. Und trotzdem ist das fundamental wichtig. Und in diesem Bibeltext, den wir angeschaut haben, wird ein Beweis dafür geliefert, dass Gott uns liebt. Und das ist, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hat. Er hat ihn gegeben hier auf diese Erde. Jesus ist ans Kreuz gegangen, gestorben für uns aufgrund der Liebe des Vaters. Da wird aufgezählt in diesem Bibelabschnitt, dass es menschliche Liebe gibt. Und wenn menschliche Liebe richtig gut ist und die Qualität von dieser menschlichen Liebe hoch ist, dann ist es im äußersten positiven Fall möglich, dass ein Mensch sein Leben opfert, weil er einen anderen Menschen liebt und weil er ja ihn retten will. So. Wir kennen vielleicht solche Erlebnisse, wo jemand sich dann opfert, dass einer überleben kann, dann stirbt man selbst, weil man eine Beziehung hat zu dem Menschen, den man so sehr liebt und weil das vielleicht auch ein guter, ein edler Mensch ist. So sagt Paulus hier, ja, das gibt es auch mal im Ausnahmefall, dass ein Mensch sich für einen anderen Menschen opfert. Aber nicht, wenn der Mensch irgendwie böse ist. Ja, das ist irgendwie unwahrscheinlich, dass ich mich irgendwie opfer und hingebe, ja, damit ein Böser überleben kann. Das trifft man kaum an. Aber er sagt, dass die Liebe Gottes eine andere Dimension hat, eine andere Kraft hat, eine andere Breite hat, weil Gott derjenige ist, der sich hingegeben hat, der sich geopfert hat für uns, obwohl wir seine Feinde waren, obwohl wir Rebellen waren, obwohl wir von Gott nichts wissen wollten, obwohl wir gegen Gott gearbeitet haben in unserem Leben, hat Gott trotzdem gesagt, okay, ich habe euch so sehr lieb und ich opfere meinen Sohn für euch. Und das ist diese Dimension der Liebe Gottes, die ganz anders ist als unsere menschliche Liebe. Und diese Liebe Gottes, die ist da und die ist auch heute hier. Und mit dieser Liebe möchte Gott unser Leben immer wieder neu berühren und treffen und uns tief in dieser Liebe gründen. Und in diesem Abschnitt wird auch beschrieben, dass diese Liebe nicht vom Intellekt, von unserem Verstand zu erfassen und zu begreifen ist. Dafür reicht unser Verstand nicht aus, da haben wir zu wenig Kapazitäten dafür, sondern diese Liebe wird erfahrbar durch den Heiligen Geist. Da hatten wir auch eine Predigt zu Pfingsten, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Die Predigt hieß, von Gott berührt. dass wir eine innere, eine erfahrbare Gewissheit haben, ich werde geliebt. Nicht nur als, ja, als Richtigkeit, ich habe es mal gelesen, ja stimmt, jemand hat mir gesagt, ja, Gott liebt dich, sondern ich weiß mich geliebt. Und das wird transportiert durch den Heiligen Geist in unser Leben, dass wir das spüren und dass wir das erfahren, dass wir das erleben. Und das ist für unser Leben total wichtig, dass wir auf dieses Lebensfundament gegründet leben. Dass wir wissen und dass wir erfahren, da ist ein Gott und der liebt mich. Grundsätzlich, diese Liebe ist da für mich. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen, eine Bibelstelle nehmen, die wir nachher noch intensiver anschauen, aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31. Dort schreibt Paulus, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Also er hat da ganz viel logische Argumente gebracht von Römer Kapitel 5 bis Kapitel 8. Das ganze Thema Sünde und Rechtfertigung und so, spannend und wichtig zu lesen. Und jetzt sagt er, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir das alles betrachtet haben? Und dann hat er eine Zusammenfassung für alles, was er vorher gesagt hat. Und dann sagt er, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Also seine Betrachtung von den wichtigen Punkten der Theologie in der Beziehung zu Gott sagt er, Gott ist für uns. Er ist wirklich für uns. Der allmächtige Gott ist für uns Menschen. Nicht gegen uns, er ist für uns. Er steht auf unserer Seite, er kämpft für uns, er arbeitet für uns, er möchte sich für uns verwenden, er möchte uns auf die Spur bringen. Er hat gute Gedanken und gute Pläne für uns. Gott ist für uns. So, und nochmal die Frage, woher wissen wir, dass Gott für uns ist? Weil er seinen Sohn für uns gegeben hat. Jesus ist für uns gestorben als Ausdruck des Für-uns-Seins. Gott ist für uns. Heute feiern wir das Abendmahl, ja, als Erinnerung. Er hat seinen Sohn für uns gegeben und dahinter steht, Gott liebt uns, er ist für uns. Und wir wissen, dass Gott für uns ist, weil er uns nicht alleine gelassen hat hier auf dieser Erde, sondern er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und der Heilige Geist, er vermittelt uns wieder die Liebe des Vaters. Wir haben etwas in uns, etwas von Gott und das ist der Heilige Geist. Er ist für uns und er pflanzt uns diese Wahrheiten ins Herz. Frag dich doch mal kurz, was ist denn dein Lebensfundament? Worauf basiert denn eigentlich dein Leben, dein Lebenskonstrukt? So, welche Botschaften sind da, die dich prägen? Und frag dich, ob dein Leben gegründet ist auf dem Fundament, dass Gott für dich ist und dass er dich liebt. Wenn du schon länger in die Gemeinde kommst, dann sagst du, ja klar, so ist es. Und dann machst du einen Haken dahinter und weißt, das ist auch die richtige Antwort. Und wenn wir dann einen Test machen würden, ja, dann würdest du da auch die volle Punktzahl für kriegen, weil du da den Haken gemacht hast. Aber was ist die Lebensrealität in deinem Leben? Worauf baust du wirklich dein Leben? Und weißt du, dass Gott für dich ist immer? Und dass Gott dich liebt immer? Oder bist du manchmal verunsichert und handelst auch anders und bist irgendwie so ein bisschen wuschig? Das kann auch sein. Vielleicht bist du dir gar nicht so sicher, dass Gott dich liebt und dass Gott für dich ist. Es gibt gute und es gibt schlechte Lebensfundamente. Ja, manche, die wachsen so auf und sagen sich, ja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. So, man muss für sich selbst irgendwie Sorge tragen. Nur die Leistung zählt und dann habe ich irgendwie Lebensglück. Ich kann keinem vertrauen. Und all diese Dinge, die in unserem Leben herumspuken können. Und Gott, er bietet seine Art von Lebensfundament an. Und das ist seine bedingungslose Liebe. Und das ist der Ausspruch, der über unserem Leben steht, ich bin für dich. Ich bin für dich. Und setz mal deinen Namen ein, ja? Überleg dir mal, Gott spricht dir zu, Stefan, ich bin für dich. Lydia, ich bin für dich. Andreas, ich bin für dich. Gott ist für uns alle, aber auch ganz persönlich, für dich, der du hier sitzt. Und dieses Lebensfundament, was Gott uns geben möchte, das stellt alles andere in den Schatten und das entmachtet auch alles andere. Alles andere verliert an Kraft, wenn wir dieses Lebensfundament haben. Ich möchte mal weitergehen. Wie definieren wir eigentlich unser Lebensglück? Wenn wir überlegen müssten, ja, was macht Lebensglück eigentlich aus? Was ist erfülltes Leben? Dann haben wir manches im Kopf und manche Vorstellungen und auch manche Träume und Wünsche und denken, jawohl, genau so ist es. Ja, eben haben wir hier das Bild vom Urlaub gesehen. Mensch, pures Lebensglück, da in dieser Hängematte zu chillen, ja, und dann da ins Meer zu springen. Hoffentlich sind keine Haie da. Also dann hört das Lebensglück auch schon wieder auf. Aber wir haben so eine Vorstellung von Lebensglück, wie ein erfülltes Leben aussehen sollte. Lass uns mal einen Blick in den Epheserbrief werfen. Epheser Kapitel 3, die Verse 17 und 19. Dort betet Paulus ein Gebet für die Gläubigen, für die Christen. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich lese nochmal den letzten Satz. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Über diesen zweiten Punkt der Predigt habe ich den Titel geschrieben, Lebensaufgabe. Lebensaufgabe. Ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe für uns alle, die wir mit Gott unterwegs sind, dass wir in unserem ganzen Leben, bis wir hier auf dieser Erde sterben, dass wir mehr und mehr verstehen, wie groß die Liebe des Vaters zu uns ist. Du hast dich vielleicht einmal für Jesus entschieden, hast Ja gesagt und hast auch Liebe erfahren. Super, super, super. Du hast Erlebnisse gemacht mit Gott. Das ist richtig gut. Aber das wird dein Leben lang nicht aufhören, sondern die Aufgabe, die da ist in unserem Leben, ist diese Liebe des Vaters mehr und mehr zu verstehen, wohl wissend, dass wir sie nie ganz begreifen können hier auf dieser Erde. Die Liebe des Vaters gilt es zu verstehen und in ihr mehr und mehr einzutauchen und mehr verwurzelt zu werden in dieser Liebe. Also ein immer stärkeres Liebesfundament zu entwickeln, auf das wir unser Leben bauen können. Immer mehr zu verstehen, was diese Liebe für uns bedeutet. Und da brauchen wir Gottes Offenbarung, Gottes Erkenntnis. Ja, das kann man sich nicht nur anlesen, sondern das sind Prozesse, die er wirkt und wo wir offen sein sollen, wo wir uns hineingeben dürfen, wo wir ihn auch darum bitten dürfen, Gott, zeig mir mehr deine Liebe. Ich bin noch nicht so tief gegründet in deiner Liebe. Ich tick noch ein bisschen anders, ja. Ich bin manchmal so ein bisschen schwankend. Mein Fundament ist irgendwie brüchig an manchen Punkten. Gib mir diese Liebe von dir. Öffne mir die Augen des Herzens für deine Liebe. Vielleicht sagst du auch hier, hey, das ist jetzt auch nichts Neues irgendwie und habe ich alles schon kapiert. Dann möchte ich dich mal fragen, ja, warum machst du dir dann über deine Zukunft Sorgen? Wenn du sagst, dass du in der Liebe verwurzelt bist und dass du auf dem Liebesfundament des Vaters stehst, warum hast du dann Angst, was in der Zukunft passiert? Vielleicht hat ja jemand Angst hier, was in der Zukunft kommt. Kann ja sein. Ich glaube, wenn wir Gottes Liebe mehr verstehen, werden wir keine Angst haben. was kommt, sondern wir werden wissen, hey, ich bin geliebt. Das ist die Hauptsache. Oder warum schaust du, um jetzt nochmal das Gleichnis aufzunehmen von den beiden Brüdern, warum schaust du neidisch, das hatten wir letzte Woche das Thema auch mit Marcel, warum schaust du neidisch auf deinen Bruder, der jetzt irgendwie was mit Gott erlebt und mit Gott unterwegs ist, wenn du doch behauptest, dass du so sehr in der Liebe verwurzelt bist, in der Liebe des Vaters? Ich glaube, wenn wir auf diesem Fundament der Liebe gegründet sind und das wirklich tief verstehen, dann können wir nicht neidisch sein, was der andere mit Gott erlebt und wie der andere unterwegs ist, sondern bin ich bei mir und ich freue mich über die Liebe und ich freue mich auch über die Liebe des Vaters für den anderen, der, wo Gott ihn segnet, da kann ich mich mitfreuen und sage nicht, ja, das will ich auch haben und warum habe ich das nicht so? Also die Liebe hat Auswirkungen für unser Leben. Ich behaupte, dass man in unserem Leben lesen kann, wie sehr wir die Liebe Gottes zu uns verinnerlicht haben oder wie wenig, weil es irgendwie Auswirkungen hat. Und da kannst du dich selbst prüfen und schauen, ja, wie ist die Liebe Gottes in meinem Leben angekommen? Ist sie vielleicht im Kopf hängen geblieben oder ist sie schon durchgedrungen in mein ganzes Leben? Die Einladung Gottes an uns ist, dass wir seine Liebe immer und immer mehr erkennen. In jedem Lebensalter, in jeder Lebensphase, in jeder Lebensherausforderung, dass wir die Liebe Gottes entdecken, mehr und mehr. Ich mag es, wie die neue Genfer Übersetzung, die ich hier lese mit uns, wie die den 19. Vers übersetzt hat. Müssen wir andere Übersetzungen dagegen lesen. Hier ist es ein bisschen speziell übersetzt, aber ich mag das, weil hier wird eine logische Gleichung aufgestellt, in diesem 19. Vers. Hier wird gesagt, letztendlich, je mehr wir die Liebe Gottes verstehen und greifen für unser Leben, desto mehr werden wir die ganze Fülle des Lebens erleben. Ich sage mal mit anderen Worten, je mehr wir die Liebe Gottes für unser Leben greifen, desto mehr werden wir Lebensglück erleben. Wir haben uns eben gefragt, ja, was ist denn das erfüllte Leben? So, und wie definieren wir Lebensglück? Und wenn wir diesen Bibelvers hier zugrunde legen, dann hängt Lebensglück und ein erfülltes Leben damit zusammen, inwieweit ich die Liebe Gottes zu mir erkenne und ergreife und erlebe. Da kannst du das Bild von dem Urlaub erstmal löschen. Du kannst auch weiter in Urlaub fahren, ja, ist okay, aber es hat erstmal nichts mit Lebensglück zu tun. Sondern Lebensglück ist, wenn ich verstanden habe und immer mehr verstehe, da ist ein Gott, der mich gemacht hat, aber er hat mich gut gemacht und er liebt mich und er ist für mich. Und wenn ich das tief verstehe in meinem Leben, dann fühle ich mich glücklich und dann entfaltet sich das Leben in mir. Lebensglück hängt damit zusammen. Und das ist die Lebensaufgabe, dass wir da immer mehr eintauchen. Dass wir verstehen, dass wir vollkommen geliebt sind, trotz unserer Unvollkommenheit. Wir müssen nicht perfekt sein, wir können uns diese Liebe nicht erarbeiten, sondern wir sind geliebt. So wie du hier bist, bist du geliebt vom Vater im Himmel. Einfach so. Ja. Du kannst diese Liebe, die der Vater zu dir hat, die kannst du nicht löschen, durch was auch immer du tust. Und du kannst diese Liebe auch nicht durch was auch immer größer werden lassen in deinem Leben. Die Liebe Gottes ist da und die ist bei jedem gleich da, mit derselben Portion. Der Pastor hat dieselbe Liebe wie das normale Gemeindemitglied, so ganz egal, dieselbe Liebe. Egal, wie es dir gerade geht. Deswegen such nicht nach Lebensglück in deinem Urlaub, in deiner Karriere, in der Familie, in den Kindern, in deinem tollen Haus, in was auch immer. Das ist alles nett, ja, kann man alles machen, aber Lebensglück bringt das nicht. Sondern Lebensglück finden wir in dem Geliebtsein. In dem Geliebtsein, dass Gott uns liebt. Und dieses Erkennen der Liebe Gottes hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben in unterschiedlichen Facetten. Der dritte Punkt, Lebensauswirkungen. Zu Gott hin. Wenn ich mich geliebt weiß von Gott, dann weiß ich, ich habe ein Zuhause bei ihm. Dann können wir das Bild wieder aufgreifen von dem Gleichnis. Dann ist da das Haus des Vaters und es ist offen für mich. Und der Vater, dem das alles gehört, das ist mein Vater. Das heißt, ich darf da auch sein. Da ist Geborgenheit, da ist Sicherheit da, da ist das Mastkalb da, da ist auch die Feier da. Ich darf mich darin bewegen und es geht mir gut in diesem Haus. Das heißt, meine Beziehung zu Gott ist eine freie, eine frohe, eine frohmachende Beziehung. Es ist nicht so eine ängstliche, erdrückende, negative Beziehung, dass ich mich immer frage, liebt Gott mich wirklich und was muss ich tun, damit er mich irgendwie annimmt und ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe und was sagt Gott dazu und ich fühle mich schlecht. Das ist es dann nicht mehr, sondern es ist, hey, danke, ich darf kommen, ich darf eintreten, ich darf zu dir kommen, Vater, ich darf dich Vater nennen, obwohl ich nicht perfekt bin, obwohl in mir erstmal ja ganz viel ungeordnet ist, Chaos des Lebens ist, keine Ahnung, und trotzdem bin ich geliebt. Super. Und ich darf aufatmen in der Beziehung zu Gott, ich darf dort Kraft schöpfen. Aller geistlicher Krampf fällt ab. Ich erlebe Frieden und Geborgenheit. Dann kann ich auch anders beten, dann kann ich auch anders vertrauen, dann lebe ich auch anders mit Gott, dann diene ich auch anders für ihn. Nicht um Punkte zu sammeln, nicht um Leute zu beeindrucken, nicht um mir selbst irgendwie was zu beweisen, sondern irgendwie aus freier Dankbarkeit kann ich einfach vor ihm leben. Lebensauswirkungen zu mir selbst, da wo meine Beziehung mit Gott aus dieser Liebe herauskommt, da geht's mir auch zu mir selbst anders und besser. Die Liebe Gottes macht mich stark. Die Liebe Gottes berührt mein Leben und heilt mein Leben, meine wunden Punkte. Wenn Gott mich liebt, dann bin ich es ja anscheinend wert, dass Gott mich liebt. Wenn Gott mich liebt, dann habe ich einen Wert, den Gott mir beimisst, weil er sagt, hey Nico, du bist es wert, dass ich dich liebe. Aha, wow, Gott, wirklich? Bin ich wertvoll? So wertvoll, dass du mich liebst? Ja, sogar so wertvoll, dass mein Sohn für dich gestorben ist. So, da haben wir den Beweis der Liebe wieder. Mein Selbstwert bekommt ein neues Fundament. Unabhängig von den Meinungen anderer Menschen, unabhängig von Schönheitsidealen oder unabhängig von meiner Leistung oder was auch immer, ich habe einen Wert bei Gott einfach so, weil er ist mein Vater, er ist mein Schöpfer und er liebt mich. Punkt. Ich weiß mich um meiner selbst willen geliebt von dem Gott, der mich erdacht und gemacht hat. Und von dem Gott, der an seiner Festtafel einen Platz für mich frei hält. Stell dir das mal ganz egoistisch vor. Manchmal denken wir gehen in der großen Masse unter, aber manchmal hilft es mir, irgendwie auch da persönlich zu werden. Stell dir mal eine Festtafel vor, ne, große Festtafel, Feiergesellschaft, und da sind viele Plätze. Und da ist jetzt aber der Vater, der eingeladen hat zu diesem Fest, und er hat da einen Platz freigehalten. Ja? Ihr kennt das aus dem Kindergarten, so mein rechter Platz ist frei. Ne? Ich wünsche mir, und jetzt setz mal deinen Namen ein, und ich wünsche mir den Nico herbei. Ist gut. Setz deinen Namen ein. Das macht was mit einem, ja? Diesen Wert für sich zu erkennen. Gott misst uns Wert bei, weil er uns liebt. Und da kommen wir innerlich zur Ruhe, da kommen wir innerlich an. Der dritte Punkt hier, wir bekommen einen anderen Zugang zu anderen Menschen. Wenn ich mich von Gott geliebt weiß, muss ich nicht um die Liebe von Menschen kämpfen. Ich muss keinen beeindrucken, ich muss keinen manipulieren, ich muss auf keinen neidisch sein, weil ich bin ja reich beschenkt worden, ich muss nicht irgendwie was vom anderen kriegen, was er hat. Und wenn ich Gottes Liebe für mich erfahre, kann ich in den Beziehungen zu meinen Mitmenschen freier und entspannter sein. Und so sehen wir, dass dieses Thema, Gottes Liebe zu erkennen und immer mehr zu erkennen und da einzutauchen, dass es Auswirkungen hat auf das ganze Leben, auf meine Beziehung zu Gott, zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen. Das heißt, wenn wir an der Liebe Gottes Mangel leiden und wenn wir das irgendwie abblocken und sagen, ja, ich will mit der Liebe Gottes gar nicht so viel zu tun haben und ich weiß auch gar nicht so, ne, ob das mein Platz da ist, mich damit auseinanderzusetzen, dann kommt das nicht an und dann blockieren wir uns in all diesen Lebensprozessen. Da, wo wir uns für die Liebe Gottes öffnen, merken wir, wow, da kommt Kraft in unser Leben hinein, die uns voranbringt. Das Fundament der Liebe Gottes zu uns persönlich ist besonders wichtig in allen Lebensherausforderungen. Wenn unser Haus ins Wanken gerät, weil die Stürme um uns toben, dann ist die Frage, ja, was ist mit unserem Lebensfundament? Worauf stehen wir? Da möchte ich noch einmal diese Bibelstelle nehmen und noch mal genauer anschauen aus dem Römerbrief Kapitel 8, 31 bis 39. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist dann noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nochmal Wiederholung, ja, Gott ist für uns und er ist für uns in allen Lebensherausforderungen. Er ist nicht nur für uns mit seiner großen Liebe, wenn wir Lebensglück erleben, so wie wir es definieren für uns, sondern er ist grundsätzlich für uns in all den Höhen und Tiefen unseres Lebens. Und wenn wir Herausforderungen haben, und hier sind viele Herausforderungen aufgezählt, dann hat sich die Liebe Gottes zu uns nicht auf einmal geändert. Dann hat Gott sich nicht zurückgezogen und jetzt überlässt er uns selbst und der bösen Welt und die Liebe ist weg. Nein, nein, die Liebe ist immer noch dieselbe und er ist immer noch für uns, ganz egal, was passiert in und mit unserem Leben. In Vers 33 spricht hier Paulus davon, dass Gott uns auserwählt hat. Wir sind Auserwählte Gottes. Und da kann man jetzt auch so ein Bild haben, ja, als Auserwählte Gottes, da muss ich doch dieses und dieses Leben haben. Und das Leben in Fülle, so wie wir es uns immer vorstellen und erträumen. Und dann haben wir wieder die Hängematte in der Karibik da oder den Reichtum oder was auch immer. Und dann ein paar Verse weiter, dann schreibt Paulus, ja, wir sind Auserwählte Gottes, aber... Ja, es gibt Not, Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, Schwert, Tod. Wo wir sagen, hä? Wie kann das denn sein? Wie geht das denn zusammen? Als Auserwählte Gottes, sowas irgendwie erleben zu müssen. Geht das? Passt das? Das wollen wir am liebsten nicht sehen und streichen das dann durch und sagen, nein, nein. Auserwählte Gottes, ja, aber andere Sachen irgendwie nicht. Und Paulus, er kriegt das hier zusammen. So, und nicht nur von der Theorie, sondern Paulus, er hat das ja selbst in seinem Leben erlebt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, beschreibt er all das, was er durchgemacht hat und wie es ihm im Leben ergangen ist. Und das war nicht immer rosig, das war nicht immer toll. Aber er sagt auch, in all dem hat mich nichts von der Liebe Gottes getrennt. In all dem habe ich erlebt, wie das Fundament die Liebe war. In all dem hat die Liebe Gottes mich auch durchgetragen. Das hat er erlebt und das dokumentiert er hier. Ich möchte dich nochmal einladen, dass du mal überlegst, so dein Leben durchscannst, vielleicht die letzten Jahre und vielleicht hast du besondere Erlebnisse, wo du weißt, boah, da war ganz viel Liebe Gottes in mein Leben gekommen. Da hat er mich reich beschenkt. Das war positiv. Da bist du dankbar für. Und das kann ich richtig, richtig gut greifen, so. Dass Gott mir da was Gutes getan hat, ja. Vielleicht war es eine bestandene Prüfung, trotz Lernschwierigkeiten. Vielleicht war es der Tag deiner Hochzeit, obwohl du lange dachtest, dass du keinen Partner bekommst. Vielleicht war es ein schöner Sonnenuntergang in deinem letzten Urlaub. Vielleicht war es ein Gipfelerlebnis in den Bergen. Irgendwie, wo du erlebt hast, wow, Gott beschenkt mich mit seiner Liebe. Guck mal, ob du so ein Bild vor Augen hast, wo du sagst, ja, stimmt, da konnte ich das greifen, da ist er mir begegnet in seiner Liebe, da fühlte ich mich richtig beschenkt durch ihn. Da hast du begriffen, Gott ist für mich. Okay, und jetzt denk mal auch wieder zurück und schau mal in deinem Leben, wo war denn ein Punkt, wo du in einer großen Herausforderung warst, wo eine Krise da war, wo eine Not da war, wo eine Hiobsbotschaft gekommen ist in dein Leben hinein, wo sich das auch gar nicht gut angefühlt hat, wo du dich jetzt nicht reich beschenkt gefühlt hast von Gott, wo da ein großes Fragezeichen da war. Überleg mal, was war das? In deinem Leben. Vielleicht fallen dir da Sachen ein. Vielleicht ist es auch leichter, das zu greifen, als das Positive manchmal. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist, dass Gott in beiden Situationen gleichermaßen mit seiner Liebe da war. Und dass über beiden Situationen gleichermaßen steht, Gott ist für dich. Er hat sich nicht verändert. Er ändert sich nicht, was in unser Leben hineinfällt und was passiert. Er ist derselbe. Die Liebe Gottes ist das Fundament, auf dem wir stehen. Daran kann niemand und nichts irgendetwas rütteln. Und jetzt frag dich mal, wie bist du denn gerade jetzt hier? Welche Gedanken, welche Gefühle, auf welchem Fundament stehst du? Wie geht's dir mit dem Thema? Fühlst du dich heute von der Liebe Gottes getrennt? Vielleicht bist du mal wieder nicht perfekt vorbereitet und schon wieder ist Abendmahl. Vielleicht gab es vor dem Gottesdienst Streit in der Familie auf dem Weg hierhin und du fragst dich, ja, liebt Gott mich wirklich? Kann er mich denn lieben? Ich müsste doch irgendwie besser schon drauf sein und mich besser im Griff haben. Vielleicht sind da eigene Anklagen, ja, die immer wieder hochkommen, die dich irgendwie runterziehen oder andere Menschen, die dich anklagen. Vielleicht ist letzte Woche dein Auto kaputt gegangen, ja, und du hast wenig Geld und du fragst dich, Mensch, Gott, und du bist mein Versorger, das sehe ich momentan gar nicht, ja, warum lässt du das zu? Vielleicht sagst du, ja, mir geht es zurzeit richtig dreckig und allen anderen in der Gemeinde scheint es super zu gehen. Wo bist du? Wo ist deine Liebe für mich? Oder vielleicht bist du einfach nur wütend auf Gott, ja, und fragst dich, ja, wo bist du? Was ist los? Liebst du mich wirklich? Wie bist du hier, heute aktuell? So wie du hier bist, ganz egal in welcher Gemütssituation, ganz egal mit welchen Umständen, mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen, ganz egal, was du mitbringst, Gott liebt dich heute in deinem Zustand, wie du jetzt gerade hier bist. Und er ist immer noch für dich, selbst wenn du es momentan nicht greifen kannst. Das spielt für ihn erstmal überhaupt keine Rolle. Er ist grundsätzlich für dich und er hat grundsätzlich einen guten Plan für dich. Und seine Liebe, die hat nichts damit zu tun, dass ich diese Liebe jetzt gerade mal nicht fühlen kann. Diese Liebe, die steht grundsätzlich über allem. Manchmal fühle ich sie, manchmal fühle ich sie nicht. Keine Ahnung, ja, es ist halt so. Aber seine Liebe ist da und die gilt mir und die gilt dir. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Leben noch Tod, weder Engel noch Dämonen, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendetwas im ganzen Universum. Und da gäbe es schon auch viele Dinge, ja, wo wir sagen, ja, die stehen jetzt irgendwie dazwischen. Aber Gott sagt, nein, da ist nichts, was dich von meiner Liebe trennen kann. Meine Liebe zu dir, die steht. In Jesus Christus sind wir die Geliebten Gottes. In unseren Schwächen, in unserem Versagen, wenn wir Angst haben, wenn wir Zweifel haben, sind wir immer noch die Geliebten. Die vollkommene Liebe Gottes ist immer da. Mitten im Chaos unseres Lebens ist die Liebe Gottes zu uns da. Mitten in unserer persönlichen Krise ist die Liebe Gottes da. Wir sind und wir bleiben von Gott geliebt. Und wenn du mal in die Zukunft denken willst, ja, keine Ahnung, was da noch alles kommt, egal was in der Zukunft kommt, die Liebe wird genau gleich bleiben. Die wird nicht weniger werden. Kannst du überlegen, ja, Klimawandel, was kommt da alles noch auf uns zu? Wie geht's mit der Demokratie weiter in unseren westlichen Ländern? Wie geht's mit unserem Wirtschaftssystem weiter? Wann kommt der Kollaps? Spielt für die Liebe Gottes zu dir persönlich überhaupt keine Rolle. Du bist und bleibst geliebt. Punkt. Das ist unser Lebensfundament. Und darauf bauen wir. Das kann uns keiner nehmen und das kann uns niemand klauen. Hier heißt es in diesem Abschnitt Römer 8, dass dieses vollkommen Geliebtsein uns zu mehr als Überwindern macht. So heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Im Griechischen heißt es hier wörtlich, wir sind Hypersieger. Wir sind mehr als Sieger. Wir sind Hypersieger durch die Liebe. Die Liebe Gottes in unser Leben macht uns zu Hypersiegern. Nicht, dass wir keine Schwierigkeiten haben, nicht, dass keine Herausforderungen da sind, sondern die Liebe Gottes macht uns zu Siegern und hilft uns, hindurchzugehen durch alle Herausforderungen unseres Lebens. Weil wir wissen, ich bin geliebt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und mein Vater, der ist für mich, ganz egal, wie ich mich jetzt gerade fühle. Ich möchte zum Ende kommen. Wir wollen gerne, dass wir all unsere Herausforderungen abschütteln, so, und dass sie einfach weg sind und dann geht's uns wieder gut und so. Das ist unsere Lebenssehnsucht oft. Aber das funktioniert meistens nicht so. Ich lade uns ein, dass wir uns öffnen für diese Liebe des Vaters in all unseren Lebensumständen und dass wir sagen, Gott, lass mich neu erkennen, dass du mich jetzt liebst, so wie ich bin. Ich möchte dir vertrauen für deine Wege, ich möchte dir vertrauen, für deine Absichten. Ich möchte als dein Kind sein in diesem Schutzraum. Ich möchte in deinem Haus sein, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Egal was ist und egal was kommt. Und dann sind wir sicher und dann sind wir geborgen. Und draußen mag der Sturm wehen, wie er will, und das Haus mag wanken, aber mein Fundament ist fest, weil es die Liebe des Vaters zu mir ist. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so, so sehr für deine Liebe. Wir sind tatsächlich vollkommen geliebt von dir und wir können nichts dazu beitragen. Ich danke dir so sehr, dass deine Liebe uns überschüttet. Herr, und du siehst uns, wie wir hier sind, wo wir stehen. Du siehst unser Leben, du siehst unser Innerstes. Und ich bete, dass wir heute mehr von deiner Liebe ergriffen werden. Ich bete, dass wir heute mehr Wurzeln schlagen können in deiner Liebe. Ich bete, dass das Fundament deiner Liebe in unserem Leben stärker wird. Ich bete, dass wir mehr zu Hypersiegern werden in deiner Liebe, durch deine Liebe, dass wir alle Herausforderungen des Lebens bewältigen als geliebte Kinder Gottes. Herr, und so bete ich, dass du an uns wirkst, auch wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Komm und begegne du uns mit einer neuen Offenbarung deiner großen Liebe. Hol uns da ab, wo wir stehen, und führ uns weiter. Ich danke dir für deinen guten Geist, der all das lebendig macht in uns. In Jesu Namen. Amen.